Und wir laufen.
Ja?
Wir laufen.
Ich muss mich hier einrichten noch. Warte. So, jetzt geht's los.
Brauchst du noch eine Fußmassage?
Nee, das wäre schön, das wäre wirklich schön. Aber damit unsere ZuhörerInnen sich nicht wundern, sie hören es ja auch. Ich bin krank, aber nur ein bisschen. Wie Medi-Night regelt das schon irgendwie seit 2 Nächten. Aber wenn ich dann zwischendurch so ein bisschen schniefe, dann dürfen unsere ZuhörerInnen bitte nicht böse sein.
Nein, sind sie nicht. Oh. Das kündige ich jetzt einfach an, das nehme ich allen vorweg. Niemand wird böse sein.
Das ist schön. Das bringt uns vielleicht auch direkt dazu, wie ich weiß, liebe ZuhörerInnen, wir hatten groß angekündigt, dass wir noch viele tolle Gäste haben in der Zukunft, in dieser Staffel. Naja, wie das so ist im Behördendschungel, es ist zeitlich ein bisschen anders gelaufen in den letzten 2 Wochen und man hat vieles eben auch nicht in der Hand, wie zum Beispiel Krankheit oder Termine, die sich ergeben oder verschieben. Und deswegen ist das hier sozusagen...
Beglücken wir euch wieder erleidet.
Genau, das ist jetzt, wie kann man das, das ist die Wundertüte-Verschlusssache mit geöffnet.
Eine Pralinschachtel.
Man weiß nie, was man bekommt. Und ihr müsst jetzt vorlieb mit uns beiden heute nehmen.
Ist das jetzt was Schlimmes?
Ja, weiß ich nicht, für manche Leute vielleicht, oder?
Ja, vielleicht ist es was Schlimmes, aber ich meine, wir haben ja auch viel erlebt und viel zu erzählen.
Wir haben uns mal gedacht so, viele fragen uns, was habt ihr denn vor der Polizei gemacht? Wie habt ihr denn so, wie habt ihr gelebt? Das klingt so ein bisschen so, Markus, als würden wir gleich MTV Kommune. Crips. Kannst du dich daran noch erinnern an früher, ja, wenn so Rapper ihre Crips, ihre Häuser gezeigt haben? Das machen wir jetzt mit euch quasi in einer Audio...
Kleine Audiotour.
Genau, wir machen eine Audiotour MTV Crips Verschlusssache mit euch. Wie war es früher? In einem Land vor...
Ich glaube, früher war alles besser. In einem Land vor unserer Zeit.
Genau, ich wollte gerade sagen, früher war auch alles scheiße. Markus, wir haben ja schon mal erzählt, was wir vorher ein bisschen gemacht haben, aber jetzt können wir ja mal ein bisschen deeper gehen, ne?
Mhm. Wieso sagt man eigentlich immer, früher war alles besser?
Boah, weiß ich nicht.
Das ist wirklich, man hört das halt wirklich sehr oft oder so diese Floskel, dass man sie sagt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist eine Entschuldigung für das Hier und Jetzt. Mhm. Es ist leicht zu sagen, wenn man sich im Hier und Jetzt schlecht benimmt oder wenn etwas nicht gut läuft. Gute Frage, Markus.
Früher war das nicht so. Ja, es war mir gerade
genau,
mal so.
Früher war alles besser. Und wenn ich zurückdenke, dann war früher, also klar, sind das andere Dimensionen von,
ja, na klar,
Problemen so, ne? Aber ich hatte genug Probleme auch früher. Und früher war auch nicht alles geil. Vor allem, wenn man überlegt, also jetzt mal gehen wir jetzt mal richtig weit zurück zu früher.
1957.
Und geh doch mal noch weiter zurück.
1899.
Ich glaube, meine Urgroßmutter, die würde nicht sagen, dass früher, ja, alles besser war.
Ja.
Und ich glaube auch, dass meine Oma nicht sagen würde, dass früher alles besser war. Weißt du, was ich meine?
Aber ich muss sagen, so ein Punkt, glaube ich, wo ich sage, früher war alles besser, was so Umgang mit Social Media. Wenn ich denke, meine Kindheit noch so richtig verloddert im Dreck, ja, zu spielen, mir einen Eimer irgendwo mitzunehmen und, ja, wie wir es ja auch schon mal gesagt haben, wir waren irgendwo den ganzen Tag und Hausarrest war damals gefühlt eine Strafe. So.
Gefühlt? Ich habe mal richtig Scheiße gebaut. Man kann sich natürlich nicht vorstellen. Ich weiß, wenn man mich so erlebt, ich habe mal so schlimm Scheiße gebaut, dass mein Vater mir gesagt hat, du hast die kompletten Sommerferien 6 Wochen Hausarrest und er hat es durchgezogen. Ich durfte nur mit ihm raus. Ich durfte mit ihm schwimmen gehen und dann mal in die Stadt so ein Eis essen, aber ich durfte nicht mit meinen Freunden raus und ich war 15 oder so, also Todesstrafe hart, damals.
Ja, das ist wirklich schon.
Hättest du mir den Kopf abschlagen können, ich glaube, das wäre eine mildere Strafe gewesen als das.
Naja, weißt du, so die Zeiten, die vermisse ich halt. Keiner irgendwie wusste, wo war man eigentlich. Man hat sich halt irgendwie beschäftigt. Oder ist noch so die Nachbarskinder. Ist die Susi da? Darf die Susi rauskommen zum Spielen?
Ja.
Das war schon noch schön.
Wir haben immer, meine damalige beste Freundin und ich, wir haben immer, also ich komme aus einer Stadt, ne, die jetzt nicht, ist keine Großstadt, aber auch keine Kleinstadt. Ich komme aus einer Stadt. So, und diese Stadt hat Bezirke, ähnlich wie Berlin. Ortsteile heißt das bei uns. Der Ortsteil, in dem mein Vater wohnt, der ist ein bisschen, ja, ländlicher, würde man sagen, ne, bei uns. Und da stand immer so Glascontainer. Und da haben wir uns immer getroffen, weil das war so genau zwischen uns. Und da haben wir immer gequarzt, die ganze Zeit. Da haben wir eine Schachtel Zigaretten für 3 Euro uns am Bütchen, so hieß das da, wo ich herkomme, am Bütchen geholt, dass man uns die auch verkauft hat, ne?
Hast du denn, wir haben unsere Zigaretten so, Entschuldigung, Mama. Ich weiß, du wirst jetzt sehr böse sein, aber du weißt es ja, du hast mich auch beim Rauchen erwischt, ist ja nicht schlimm. Wir hatten so einen Imbiss irgendwo und da gab es halt noch diese guten Automaten, bevor das halt eingeführt wurde mit diesem Personalausweis.
Mit EC-Karten, mit dem Altersnachweis.
Genau, mit dass du irgendeinen Nachweis bringen musstest und da bist du halt einfach reingekommen, hast da dein Geld drin gesteckt, dann hast du halt die Zigarette bekommen und sind wir halt irgendwo in den Wald gegangen.
So. Waldrauchen habe ich auch gemacht, ja, nicht nur Zigaretten. Und ich weiß ja noch, ach, wie assi, ne, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe noch für meine leibliche Mutter mit einem 5-Mark-Stück Zigaretten auch an solchen Automaten gezogen. Da hat die gesagt, geh mal los und hol mal bitte Kippen. Das ist so schlimm eigentlich? Stell dir mal vor, das macht heute irgendeine Prenzlauer Bergmutti. Die würde ja niemals ihr Kind irgendwie losschicken. Aber ich finde, um diese Früherzeit sollte es gar nicht gehen. Markus, wir haben uns ja entschieden, relativ früh nach Berlin zu ziehen, ne? Mhm. Und ich glaube, wir haben es schon mal, ich weiß nicht, ob es in einer unserer Folgen, die jetzt veröffentlicht worden ist oder nicht, weil das haben wir ja auch schon mal hier in einem Podcast gesagt, dass wir viele Anläufe hatten mit diesem Projekt, ob es in einer der ersten Folgen drin ist. Aber wenn ich jetzt, guck mal, wir beide sind jetzt Polizistinnen, ne? Wir beide...
In Spee.
Was?
In Spee.
In Spee, ja. So Gott will. Ja. Wir sind beide jetzt gerade PolizeianwärterInnen und unser Leben hat sich doll geändert in den letzten 2 Jahren. Oder ich würde schon fast sagen, in den letzten 3 Jahren, weil so die ganze Vorbereitung und die Entscheidung, zur Polizei zu gehen, ne, das bringt ja viel mit sich so. Auch an einem Lebenswandel, wie ich persönlich
ja,
finde.
Absolut.
Also zumindest in meinem Fall kann ich nur davon sprechen, ne? Also in meinem Alter und in meinem Fall möchte ich jetzt niemandem sonst unterstellen. Als ich vor 15 Jahren nach Berlin gekommen bin, ne, wenn man mich da mal irgendwo abgefangen hätte und gesagt hätte, ey du, ne, ich weiß, alles, was du hier gerade machst mit deinem Schauspiel ist ja ganz süß und du wirst noch das machen, aber final wird dein Setting sein, dass du Kriminalkommissarin in Berlin bist, dann hätte ich den angeguckt und hätte gedacht, was hast du, aber ich gesagt, Lisa, die Tablette, die du gestern Abend da irgendwo dir reingepfiffen hast, das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Das, weißt du, wie ich meine?
Ja, yeah, ich weiß, wie du meinst. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich das schon mal, also ich habe das schon mal gesagt in der Folge, ich weiß auch
ja,
nur nicht,
oder im Teaser
aber von
oder
wegen
sowas.
So, falsche Tür, habe ich ja. Damals zu dir gesagt, ne, von wegen, ja, nee, das kann nicht sein, dass ich mal Polizeibeamter sein werde. Hätte ich ja auch nicht mit gerechnet. Ich hatte ja mal, oder habe auch mal geäußert, dass ich ja diesen Wunsch damals hatte. Ging ja nicht, weil, naja, wenn man sich halt mit 17 anfängt zu tätowieren, ist das halt so eine Sache, so bei der Polizei. Und da war ja immer, bis halt Covid in Berlin das geöffnet hatte, war ja immer für mich das nie wieder greifbar gewesen. So, ich hatte in meinem Job, wo ich halt in den Medien war, hatte ich halt mit der Polizei mal zu tun, wenn es um ein paar Sachen am Setting irgendwo was gab. Absperrungen oder Genehmigungen oder Informationsquellen bezüglich Tatort oder irgendwas, was man sich vielleicht mal informiert hat. Aber dass man mir irgendwann einmal sagt, ich sitze nachher bei der Polizei, nö, das hätte ich dann auch nicht mehr irgendwie auf dem Schirm gehabt, so für mich.
Hast du manchmal das Gefühl, dass deine alte Welt mit der neuen kollidiert?
Ich muss mittlerweile sagen, nein, nicht unbedingt. Also für mich war ja Covid sowieso dieser Cut eigentlich so, wo ich sowieso viel überdacht habe, gerade auch so Freundeskreise und irgendwie hat sich viel definiert, dass man irgendwie von so Riesenbekanntschaften das alles so minimiert hat auf wirklich feste Freundschaften oder Umfeld, was sich so verändert. So meine Peer Group hat sich dann irgendwie verändert. Mhm. Und ja, und das kam halt dann ja nach und nach über diesen Bewerbungszeitraum schon, dass man sich so dafür ja zum einen informiert hat, überhaupt guckt so, ja, passt das überhaupt so in meinen Lebensstil, so Polizist zu werden? Und da ich einen klaren Cut hatte, muss ich jetzt sagen, hatte ich ja gar nicht so, dass sich das irgendwie so schlimm miteinander kreuzt. Also früher, ja.
So ganz früher.
So, aber so mittlerweile, dadurch, dass ich alles irgendwie neu gesetzt habe, gar nicht mal so. Oder überschneidet sich bei dir dann noch was?
Nee, gar nicht. Ich glaube, ich hatte meine wildeste Phase zwischen, also Lebensphase zwischen 20 und 26, 27. So, das waren echt, naja, das waren Jahre.
Das, wie sagen die Bosse, es war eine schöne Zeit.
Ja, es war wirklich eine schöne Zeit.
Ja.
Aber die auch viele Konsequenzen natürlich dann irgendwie so mit sich gebracht hat. Also keine strafrechtlichen, um Gottes Willen, ne? Das soll jetzt hier nicht so klingen, als hätte ich irgendwie wirklich was ganz Schlimmes getan, aber so.
Gefängnis. Haft.
15 Jahre Gefängnis und so. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Aber ich habe mit 28 dann mein Abitur beendet auf dem zweiten Bildungsweg.
Genau, das hat sie ja gesagt. Das ist,
ne? Ja. Und dann bin ich ja auch in den sozialen Bereich. Also das ist so, mit 27, 28 ging das los, dass ich, nee, mit 26 auch, glaube ich, schon, ging das los, dass ich so wirklich verstärkt immer mehr in die soziale Schiene, ich wollte gerade sagen, abgerutscht bin, aber das klingt auch sehr wertend, weil das war eine ganz fantastische Zeit und die hat mir auch sehr gut getan, die Zeit. Da ging das dann los, dass mein Mindset sich sehr geändert hat und dass auch mein Lebensstil sich sehr geändert hat, weil ich eben sehr viel Verantwortung bekommen habe und sehr viel Verantwortung nicht nur bekommen habe, sondern auch übernehmen musste und wollte. Weil wenn du Verantwortung für Menschen hast, also für schutzbedürftige Menschen hast, dann gehen viele Dinge nicht mehr. Und machen wir uns auch mal nichts vor. Also jetzt mal im Ernst. Ich finde, es gibt nichts Peinlicheres als so erwachsene Menschen, die immer noch regelmäßig krass durchticken. Und damit meine ich so Feierei, weißt du so, und so exzessiv ausbrechen müssen. Ich finde, irgendwann ist auch mal gut. Ich finde, man kann feiern und ich finde, es gibt immer Feste zu feiern. Ja, ich liebe das und ich liebe das auch in der Bar zu sitzen mit Freunden.
Ja, aber es ist alles anders als früher.
So.
Irgendwo. Also es hat sich schon, es ist irgendwo dieser, ich will jetzt nicht den Punkt definieren, aber für mich habe ich so gemerkt, dass jetzt der Punkt des Erwachsenwerdens ist irgendwie so erreicht und man hatte so seine schöne Jugend-Heranwachsenden-Zeit irgendwo gehabt.
In der man auch viel ausprobiert hat.
Natürlich.
Und ich finde, das gehört auch dazu einfach.
Klar, man muss sich ja auch irgendwo mal vorhalten, jeder findet sich halt irgendwie ja auch oder man muss ja auch mal einfach mal ins Fettnäpfchen treten oder irgendwo oder Sachen ausprobieren und sagen, hey, das ist jetzt irgendwie gar nicht meins gewesen oder die Leute, die man vielleicht kennengelernt hat, die sind gar nicht so meins oder ich entferne mich irgendwie von mir und immer die Frage stellen und reflektieren, gefällt mir die Person, die ich halt irgendwie bin, gerade so oder möchte ich halt irgendwo anders hin? Und wie gesagt, da ist halt wichtig, also gerade in einem jungen Alter, sich da irgendwo auszuprobieren.
Ja, und ich finde auch, wenn das Erwachsene heute machen, ist ja nicht so, als ob wir nicht solche Personen kennen würden, Markus, ist das immer für mich ein Zeichen dafür, dass man irgendwo in sich drin doch wahrscheinlich zutiefst unzufrieden ist mit irgendetwas. Mhm. Aber es ist nach wie vor die Königsdisziplin, das zu erkennen und das anzugehen, ja. Und dass ich vor nichts mehr Respekt habe bei Menschen, als wenn sie Schritte gehen, die für sie schwer sind, sehr, sehr schwer sind. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch irgendwann mal kennengelernt oder sind wir uns begegnet, weil wir schon diese Schritte mal gemacht haben. Und damit möchte ich uns auch hier gar nicht wieder auf ein Podestchen stellen, weil man geht ja nicht nur einmal schwere Schritte in seinem Leben. Ne? Man geht ja immer wieder schwere Schritte, aber ich glaube, man hat schon mal so etwas gemacht und dann findet man eher so zu sich. Aber um jetzt wieder den Bogen zu schlagen, zurück, der Berufswechsel in das soziale Berufsleben hat sehr viel mit mir gemacht und hat in meiner Person auch sehr viel gemacht. Und dann, das habe ich, glaube ich, noch nicht öffentlich erzählt, aber ich habe es angeteasert in der Weltfrauentag-Folge, in der Chefinnen-Sache. Da haben wir ja zum Schluss Frauen gewürdigt, die mit uns sehr viel gemacht haben. Da habe ich von Jutta ganz kurz erzählt.
Ja.
Und Jutta war für mich so mein Game Changer. Ich sage, Jutta ist mein Muhammad Ali, mein Mount Everest gewesen. Jutta war mein finaler Job in der sozialen Arbeit. Jutta ist eine Frau gewesen, die Ende ihrer 50er Jahre sozusagen an der Krankheit ALS erkrankt ist. Und das ist eine degenerative Motoneuronenerkrankung, die dafür sorgt. Stephen Hawking ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Der hat aber sehr, sehr lange mit der Krankheit überlebt. Mhm. So im Durchschnitt überlebt man 5 Jahre mit dieser Krankheit und die Muskeln lassen nach und man ist quasi gefangen in seinem Körper. Man kann nicht mehr sprechen. Also wirklich gar kein Muskel funktioniert mehr. Außer tatsächlich der Herzmuskel und der Schließmuskel, witzigerweise. So wurde es mir auf jeden Fall erklärt. Aber vor allen Dingen der Herzmuskel ist bis zum Schluss stark. Und ich habe Jutta auf ihrem letzten Jahr begleitet. Und das war für mich, da war, also wirklich, wenn zwischendurch da nochmal so kleine Ausbrüche waren, da war Game Over. Weil diese Frau, das macht was mit einem, wenn man so nah an einen Menschen herantritt und man beginnt diese Reise als Job, weil man Kohle braucht, weil man sich sein Studium mit unter anderem finanzieren möchte und Berufserfahrungen auch sammeln möchte. Und dann stirbt dieser Mensch. Und dieser Mensch stirbt aber nicht einfach im Kontext eines beruflichen Daseins, sondern der Mensch stirbt, weil du ein Jahr sehr eng mit ihm und seiner Familie zusammen warst.
Ja, das bringt halt immer viel mit sich, gerade wenn das halt so aus so einem Beruflichen in so ins Private halt umswitcht.
Und ich habe immer gesagt, ich sage zu Jutta immer, es ist sehr privat, aber ich finde es immer, das sind so lernt man uns ja auch kennen. Jutta ist mein Mount Everest, weil ich werde das nie vergessen, so kurz bevor Jutta gestorben ist, war die Palliativärztin vor Ort und hat uns erklärt, was gerade mit Juttas Körper passiert, weil Jutta immer Atemprobleme zum Schluss bekommen hat. Und dann habe ich das nicht verstanden. Und wenn ich was nicht verstehe, dann frage ich nach. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ich so, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ist das so wie beim Tauchen, dass der Druck irgendwie immer größer wird und man kriegt keine Luft mehr? Nee, hat die Ärztin gesagt, das ist es nicht. Ist okay, wie ist das? Ist das wie Bergsteigen? Die Luft wird dünner? Und dann hat sie gesagt, ja, also auch nicht, aber das kommt schon eher dieser medizinischen Geschichte nahe als das, was da sie davor gesagt haben. Ich sage, okay, und dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Es war auf Juttas letzten Tagen und dann ist die gegangen irgendwann und dann waren Jutta und ich alleine und habe ich Jutta so angeguckt und Jutta konnte schon gar nicht mehr sprechen. Aber tief Luft geholt und habe gesagt, so Mäuschen, wir geben dem Ganzen mal hier einen Namen jetzt. Ich sage, wir treten mal eine Reise an. Und dann muss ich mich mal hier ein bisschen sammeln kurz. Alles gut. Und dann habe ich gesagt, wir klettern jetzt mal den Mount Everest hoch, weil habe ich mir ganz viele Mount Everest-Dokus angeguckt und fand das ganz gut. Und wir beiden klettern den Mount Everest hoch und wir machen das jetzt zusammen. Ich kann aber nur bis zu einem gewissen Grad mit dir mitgehen. Und du musst halt diesen Hillary Step, so heißt das, den musst du alleine gehen. Und wenn du oben bist, das ist halt viel krasser, als was alle anderen schon gemacht haben, gehst du noch weiter. Und wenn du da oben bist, dann brauchst du auch keinen Sauerstoff mehr, weil dann bist du irgendwo ganz anders. Und das ist viel, viel krasser. Und dann war das unsere Reise. Und in der Nacht, in der Jutta gestorben ist, bin ich an ihr Bett und sie war schon ganz, ganz irgendwo anders. Sie ist schon weitergegangen als ich, aber hatte auch die Augen schon zu. Und dann bin ich an sie ran und habe sie gestreichelt und meinte zu ihr, bist gleich da, gleich bist du oben am Gipfel. Und dann weiter, immer weiter gehen. Und dann habe ich zu ihm noch gesagt, und denk dran, wenn du oben bist, weil wir sind beide sehr große Queen-Fans gewesen, wenn du Freddie Mercury siehst, dann gib ihm einen ordentlichen Klaps auf den Hintern. Und in dem Moment hat Jutta die Augen aufgemacht und hat mich nochmal angeguckt und es war, hat so versucht, so gut es ging. Ich bilde mir ein, sie hat genickt und für mich war das auch so. Und dann war sie weg. Dann hat sie die Augen zugemacht und dann ist sie ein paar Stunden später gestorben. Und ab da, also es hat mir das Herz gebrochen, ab da war für mich so klar, das war das Letzte, was ich im sozialen Bereich gemacht habe. Und Jutta hat immer gesagt, einfach machen. Und das habe ich so mitgenommen. Das ist wirklich das, was ich jetzt hier in der ganzen Polizei so mit mir rumtrage, zu sagen, einfach machen. Und ich glaube, das sind eben Begegnungen mit Menschen und die müssen gar nicht so groß sein wie die mit Jutta. Aber ich glaube, es sind Menschen, die dich in bestimmte Richtungen treiben und die können ganz fantastische Sachen mit einem machen. Und das muss man einfach zulassen. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Jetzt sind wir voll abgedriftet, ne?
Nein, aber auf jeden Fall danke, dass du die Geschichte auf jeden Fall mal geteilt hast.
Ja.
Besondere Menschen, die einem irgendwie, krempelt man sich danach um oder reflektiert, ja, oder braucht eine ganze Weile, um irgendwie auch andere Ansichten dann auf einmal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber man überdenkt halt selbst viel und steht da von so einem Scheideweg dann auch für sich schlussendlich dann.
Ich glaube, man traut sich so viel gar nicht zu und das gar nicht, wie gesagt, auf so ein krasses Beispiel wie mit Jutta jetzt bezogen. Man traut sich nicht zu, den Beruf zu wechseln. Man traut sich nicht zu, den Van zu kaufen, mit dem man gerne durch die Welt reisen möchte. Man traut sich nicht zu, die Beziehung zu verlassen, in der man seit Jahren feststeckt. Ach, was weiß ich, man traut sich nicht zu, den Marathon zu laufen. Und dann gibt es aber eben diese Momente, in denen man sagt, aber was soll denn passieren? Und natürlich bringt jede Entscheidung immer irgendetwas mit sich, was auch nervt. Und das, ne, also wie zum Beispiel, ja, natürlich nerven mich viele Sachen in der Polizeiausbildung, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich je getan habe. Mhm. Ich glaube, man muss immer erstmal durch etwas Nerviges durch, man muss Scheiße gefressen haben, um danach, um es jetzt mal in meiner Sprache auszudrücken, um danach ein gutes Schnitzel genießen zu können. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß auf jeden Fall, wie du es meinst. Aber ja, es ist schwierig, weil man sich immer sagt, von wegen, jetzt so schön trennt man sich, schaffe ich das alleine oder kriege ich wieder überhaupt einen guten Job? Kriege ich einen neuen Job? Es ist halt immer Angst vor etwas Unbekannten, was man nicht greifen kann in der Situation. Weil momentan, wenn du halt jetzt erstmal drüber nachdenkst, den Job zu beenden, du weißt ja vielleicht auch gar nicht, was passiert. Mhm. So. Oder auch einen neuen Job zu machen. Klar, dann stehst du erstmal wieder komplett am Anfang von dem Ganzen und musst halt irgendwie alles hinterlassen, was du dir halt irgendwo auch aufgebaut hast. Klar ist das alles schwierig, aber immer oder lange drüber nachzudenken, ja, damit kann man halt auch Zeit vergeuden. Gerade wenn man schwere Schicksale irgendwo um sich rum hat, dann auch zu sagen, nutze irgendwie die Gelegenheit, weil am Ende, ja, will ich jetzt 20 Jahre irgendwie unglücklich sein oder will ich halt einfach mal einen harten Sprung wagen und danach halt irgendwie wieder mich...
Ja, durchatmen.
Ja, oder, ja.
Ne, egal auf welcher Ebene, voll schön gesagt, genau, will ich jetzt die nächsten 20 Jahre unglücklich sein? Ich denke halt auch immer, die Zeit, in der man, oh ja, unglücklich ist auch ein großes Wort, ne? Die Zeit, die nervt, ist immer kürzer als die Zeit, die gut ist dann oder die besser wird. Mhm. Also natürlich hätte ich vor lange jetzt noch, ich meine, im sozialen Bereich werden immer Leute gesucht. Ne? Ich hätte den Rest meines Lebens Sozialarbeiterin sein können und alles wäre schickischacko gewesen, hätte nie mir Sorgen um meinen Job machen müssen. Und natürlich war ich glücklich und ich habe meinen Job, ich habe gestern noch mit einer ehemaligen Schülerin von mir einen Kaffee getrunken und die hat mir so, die macht jetzt Abitur, meine Babys machen Abitur, das ist so krass, ne? Und ich bin so stolz auf die und ich habe da auch nur gesessen und dachte so, guck mal, ey, ich habe die bekommen, da waren die so richtig kleine, nervige, stinkende Teenager, die mir so richtig auf die Nerven gegangen sind. Und jetzt sitzt hier gerade eine junge, erwachsene Frau vor mir, die mir erzählt, was sie machen möchte, die mir von ihrem Freund erzählt und so. Und ich habe die so angeguckt und dachte so, mein Gott, ey, bin ich stolz auf dich, ne? Mhm. Und das sind schöne Momente, an die ich dann gerne auch an mein altes Leben, also was heißt mein altes Leben, weil ich finde schon so soziale Arbeit und Polizei, das ist so ein Lebensabschnitt auf jeden Fall, das ist das, so Lisa wird groß, ne? Lisa lässt die wilde Phase hinter sich und Lisa wird groß, aber ich weiß, dass ich dort nicht noch weitere 20 Jahre hätte bleiben können.
Ja.
Ich weiß schon, das ist das Gute an der Behörde, die Behörde ist ja so groß und man kann so viele verschiedene Sachen machen. Ich glaube, hier kann ich durchaus 20, 30, 40 Jahre, wie alt bin ich, Markus? Ich werde jetzt 34. Mhm. Nee, wenn die Folge draußen ist, bin ich 34.
Wir wollten ja noch singen, das werdet ihr nicht erleben. Das,
ich glaube, warte mal, dann heißt das, da habe ich noch 30 Jahre. Ich glaube, ich kann ganz gut die nächsten 30 Jahre hier in der Behörde aushalten und werde meine Wege finden und sowas. Und bin da super gespannt drauf, was die Wege noch alle bringen. Und dann, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, so dass die letzten 2 Jahre relativ bescheiden waren im Studium. Echt, in 5 Jahren denken wir da gar nicht mehr dran, dass uns das zwischendurch mal genervt hat, so, weißt du?
Ja, klar, es ist immer schwierig. Jetzt kommt wieder diese, schon wieder so eine Floskel. Dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja,
so.
Voll.
Das wird einem ja auch oft gesagt. Ja, natürlich nicht. Du hast halt immer mit einer neuen Ortschaft zu kämpfen, mit finanziellen Sachen zu kämpfen. Du möchtest halt irgendwie gerne Sachen machen, manchmal erlaubt es, aber gerade nicht der Umfang. Du musst halt irgendwelche Hausarbeiten schreiben, du musst das machen. Du musst halt irgendwie so ein bisschen einen Gesamtüberblick haben, was jetzt irgendwie alles gerade passiert. Und manchmal muss man halt auch Sachen irgendwie einstecken. So, aber am Ende ist man halt dann irgendwo fertig und kann einen Weg gehen. Deswegen finde ich auch nicht schlimm, dann einfach irgendwann zu sagen, hey, darauf habe ich vielleicht keine Lust mehr und ich mache jetzt halt einfach was anderes.
Mhm.
So, warum denn auch nicht?
Allein jetzt schon die letzten 2 Jahre, was die schon für Menschen mitgebracht haben, das ist schon voll krass. Also ja, natürlich nervt mich das, irgendeine Hausarbeit über irgendein Thema zu schreiben, auf das ich keinen Bock habe oder was mich je interessiert, und machen wir uns auch nichts vor. Bin auch sehr sparteninteressiert nur. Jetzt nicht so breit aufgestellt, was meine Interessen tatsächlich angeht. Aber ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt in der Zeit. Ja, hier zum Beispiel Philipp, der Gerichtsmediziner, mit dem wir die Folge auch gemacht haben, ne? Der ist so ein Schatz und mit dem habe ich mich so toll unterhalten einen Abend lang. Und das sind so Leute, die hätte ich niemals kennengelernt, wenn nicht dort im Sektionssaal. Also und vor allem, ja, weißt du, was ich meine? Weil der wohnt doch außerhalb von Berlin und das ist auch nicht so eine Feiermaus. Wo hätte ich dem begegnen sollen? Ja, vielleicht hätte ich mal irgendwann auf dem Tisch gelegen, Gott bewahre. Aber dann hätte ich ihn
aber auch nicht kennengelernt.
Ich wollte gerade sagen, ich bin da irgendwie innerhalb dieses Rechtsmedizin-Moduls da reingelatscht und dann stand er da. Mhm. Das ist doch geil. Und auch das mit dem Podcast und so, und dann haben wir den kennengelernt. Also irgendwie soll das schon alles so sein. Und man muss dann auch die Feste feiern, wie sie fallen.
Ja, das ist jetzt schwierig, immer ewig lang allem hinterher zu trauern. Ich musste ja für mich damals jetzt über Covid halt einen klaren Strich ziehen, was möchte ich jetzt und was nicht, weil es ging halt für mich 3 Jahre irgendwo nicht weiter. Aber trotzdem denke ich mir immer noch, ja, es waren schöne Zeiten, aber es war auch ein ganz anderes Kapitel, in dem ich mich ja befand damals. So, ich bin da ja auch reingekommen. Guck mal, die ersten Sachen habe ich ja angefangen, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich da wirklich für Filmsets irgendwo so Sachen aufgebaut habe. Alles, was irgendwo bei uns da in der Gegend gewesen ist. Ich habe alles mitgenommen, was für damalige Verhältnisse irgendwie ging. Bin dann da komplett quer reingerutscht und bin halt immer da geblieben. Hab tolle Menschen kennengelernt, hab die Möglichkeit gehabt, halt auch vieles irgendwie zu machen. Gerade auch so viel in der Welt irgendwo zu arbeiten. Und ich hatte mal, das war kurz vor einer Filmpremiere von dem ersten Film, den ich gemacht habe.
Mhm. Ein Studentenfilm oder was Größeres?
Nee, es war was Größeres.
Okay.
Und da meinte ich mal zu einer Freundin, die war gerade fertig mit, ich glaube, mit ihrem Lehramtsstudium und allem so. Und ich denke mir, oh, irgendwie habt ihr alle Abschlüsse so in dem und ihr seid halt schon irgendwie so voll weit. Und für mich, es wurde mir immer dieser in der Schule so beigebracht, so du machst halt dein Abi, du studierst oder machst eine Ausbildung irgendwo, bist dann fertig, hast einen Beruf und gehst halt diesen sehr strikten Lebensweg irgendwie Kapitel für Kapitel ab. Habe ich ja nie gemacht. So, da war ich ja nie drin, aber ich habe so gedacht, ja, ich habe irgendwie, habe keinen Abschluss so und bin irgendwie so an einem ganz anderen Punkt. Und die meinte von wegen, ey, du spinnst. So, wer von uns ist so viel rumgekommen, wer von uns hat so viel gemacht, gerade auch, weil ich schon, ja, die waren gerade fertig, so fing an Geld zu verdienen. Ich habe da aber an dem Zeitpunkt irgendwie schon 6 Jahre voll verdient, bin die ganze Zeit durch die Gegend gekommen, habe super krasse Sachen einfach erlebt. Ja, das wäre mir auch gar nicht passiert, oder wenn ich einfach nicht gesagt hätte, ja, scheiß drauf, ich kann zwar nichts jetzt irgendwie am Anfang, so, nein, aber ich konnte man ja auch nicht, man hatte sich vielleicht so kreative Gedanken oder irgendwas gehabt, aber man bleibt einfach dabei. Dadurch, dass ich halt immer dann weiter bin und dann hatten wir ja irgendwann mit Freunden, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin, haben wir halt so einen Verbund gehabt von Kreativ- und Filmschaffenden, mit denen wir uns immer ausgetauscht haben. Und das waren halt auch wilde Zeiten. Wir haben irgendwo, ja, gegenüber Großkunden ja eine sehr große Fresse gehabt früher.
Ja, aber so, so ist das in der
Ob wir
Welt.
Das überhaupt alles so nachher hätten umsetzen können, ja, das war erstmal dahingestellt.
Das ist mir egal gewesen.
Aber dann haben wir uns gedacht, so, jetzt haben wir eine große Fresse gehabt, jetzt müssen wir aber irgendwas machen. Und wir haben uns wirklich, haben uns dann auch scheiße Gold gemacht.
Geil.
Dann fingen wir an, uns mit irgendwelchen Skateboards und mit irgendwelchen Hula-Hoop-Reifen die billigste Kameratechnik irgendwie mit Tape zusammenzukleben.
Oh,
und irgendwelche Technik besorgt, wo wir dann das und anderes irgendwie mal ausprobiert haben und einfach gesagt haben, ja klar, wir probieren das jetzt einfach. Wir stecken uns jetzt irgendwie hohe Ziele und machen das.
Geil.
Oder ob wir das überhaupt irgendwie umsetzen können, ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Zur Not holt man sich irgendwo eine Perspektive ran oder fragt noch jemanden. Dazu war dieser Verbund halt wirklich sehr schön, weil du halt, oder jeder hat sich im Nachhinein so auf irgendein Gebiet halt festgelegt. So, für mich war es halt immer so diese Produktion und diese ganze Verwaltung von dem Ganzen, weil ich halt eine ruhige Art irgendwie in Stresssituationen behalten habe. Das war mir jetzt auch egal, ob das jetzt ein kleineres Set oder ein größeres Set war. Es war halt immer gut, irgendwas zu koordinieren und zu organisieren. Das war eigentlich immer an sich meins. Und ja, das hat dann halt Spaß gemacht. Wenn du halt auch manchmal immer noch mit 25, mit 8 oder 10 Leuten in einem Zimmer geschlafen hast, weil du in irgendeinem Hotel, in irgendeiner Kaschemme da gerade untergekommen bist, weil du da vielleicht gerade mal einen Film gedreht hast. Aber es war toll. Und mit jedem Projekt hat man eine neue Familie gehabt, neue Leute, die man kennengelernt hat oder neue Leute, mit denen man wieder sich zusammengeschlossen hat, um ein neues Projekt zu machen. Man hat so viele Leute noch einfach kennengelernt und ja, einfach Erfahrungen, die einem dann schlussendlich zu dem geformt haben, wo man dann am Ende hingekommen ist.
Voll. Und es ist so schön, wie du das beschreibst, weil ich hatte jetzt letztes Jahr Weihnachten ein Klassentreffen mit meiner Klasse, wo wir den...
Ich habe noch nie eins gehabt.
Mit der Klasse, in der ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, mein MSA heißt das hier in Berlin, in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe da gestanden und das sind alles sehr liebe Menschen. Ne? Da bin ich auch ein bisschen scheiße, muss ich auch sagen, weil ich gucke die dann immer so an und denke so, mein Gott, seid ihr alle spießig. Ne? Aber es ist halt so geil, weil viele ja gar nicht, natürlich haben alle damals irgendwie, ich meine, Stadt ist jetzt auch keine riesengroße Stadt, natürlich haben alle mitbekommen, okay, Lisa haut irgendwie, die ist jetzt mit 18, die haut ab, die ist in Berlin, aber was ich so da wirklich gemacht habe, haben nicht irgendwie alle mitbekommen. Und für Leute, die das so gar nicht verfolgt haben, weil wie auch, ich war jetzt kein Blogger gewesen oder sonst irgendwas. Es gab Leute, die haben mich jetzt quasi wirklich dann irgendwie 18 Jahre nicht mehr gesehen und die hören dann, was machst du denn jetzt? Ja, ich bin Polizistin. Und für die, das ist natürlich für ganz viele so ein ganz solider, naja, auch spießiger Job erstmal, ne? Mhm. Und für die ist das so, ja, Lisa ist Polizistin. Und ich immer so, warte mal ganz kurz.
Eigentlich war da ganz viel dazwischen.
Da ist so ganz viel dazwischen irgendwie gewesen, ne? Und wenn ich daran auch, wie du sagst, wenn ich daran denke, ich habe mit Anfang bis Mitte 20 für einen Musiker gearbeitet. Ich war die Nanny von seinem Kind und ich war auch, wir waren in Dubai, in Thailand. Wir haben in Köln eine Zeit lang gewohnt, weil er da ein Projekt hatte. Ich habe Deutschland, Österreich, Schweiz komplett gesehen, weil wir auf Tour waren. Ich habe wirklich jede Stadt irgendwie von Deutschland kennengelernt und habe im Tourbus gelebt und habe die geilsten Sachen mit ihm und seiner Familie erlebt und viele Konzerte natürlich, tolle und auch vor allem viele Menschen kennengelernt. Dann habe ich mein Abi nachgemacht. Guck mal, davor habe ich Schauspiel studiert. Ich habe in Theatern rumgehangen, in der Hoffnung, so mit Anfang, na, mit Ende 10, sage ich immer, Anfang 20, so dass man da entdeckt wird.
Das war doch klar, man geht nach Berlin und du wirst halt gecastet direkt. Aber oder? Das, ist so, ja, das genau. War doch für uns, natürlich, wenn du erstmal nicht weißt, das war so der Traum halt von jedem.
Ey, und wie viel irgendwo. Kaffee ich in der Kantine des Berliner Ensembles gesoffen habe, ne? Dass ich keinen Herzinfarkt von dem ganzen Koffein bekommen habe. Wie viele selbstgedrehte Zigaretten ich da geraucht habe, in der Hoffnung, dass Klaus Peimann, der damalige Intendant, dass der mich sieht. Weil, Markus, jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht können wir es als Begleitmaterial hochladen, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie ich ausgesehen habe damals. Ich sage ja immer, das Alter ist mein größter Trumpf. Ich war so ein kleines, pummeliges, verpickeltes Mädchen. Das ist ja erstmal nicht schlimm, aber ich war vieles, aber wirklich keine, ich war jetzt keine Schönheit, die du irgendwie...
Machen wir das auf Instagram, ein Vergleichsbild einfach von jedem.
Können wir gerne machen. Das ist ja vielleicht auch mal ganz witzig, ne? Also manchmal sitze ich dann so, da habe ich so zwischendurch jetzt im Praktikum tatsächlich gehabt, dass ich da so an meinem Schreibtisch saß und so ganz seriös, naja, vielleicht wird mein Bärenführer auch sagen, naja, seriös. Ne? Aber so, ich habe so meine Vorgänge da bearbeitet, Schlussberichte geschrieben und dann habe ich mich fertig gemacht und bin dann zu einer Durchsuchung gefahren und habe Polizeiarbeit gemacht. So, gute Polizeiarbeit geleistet. Wenn man dann so ganz kurz so mal so einen Zeitraffer vor Augen hatte, was man nicht schon alles gemacht hat und wie man ausgesehen hat, wie wild das Leben an manchen Stellen war. Weißt du, was ich meine? Und dann auch noch hier so, bam, kurzer Abstecher ins Standesamt, kurz geheiratet.
Ganz schnell.
Ja, im Wesereck die Hochzeitsfeier gehabt und sowas. Also völlig weird. Und bam, bam, bam. Und du denkst dir nur so, ey, das waren 15 Jahre im Schnelldurchlauf. Und das hat dich hier hingebracht und das ist gut und das ist total geil, weil ich finde, die Zeit, das jetzt klinge ich wie eine Oma, die Zeit geht so schnell rum, wenn man älter ist, oder? Und
ja.
Wenn ich jetzt überlege, boah, wie schnell gehen denn die nächsten 15 Jahre rum und was wird denn alles, also weil jetzt lernt man die Stadt ja auch nochmal ganz anders kennen, finde ich persönlich, also oder?
Ja, auf jeden Fall, also dafür, also ich kannte die Stadt ja wirklich jetzt von zwei Seiten, wie du meinst. Und damals, wie gesagt, wo ich halt viel mit dem Bus oder irgendwas durch die Gegend gefahren bin, auch in Berlin, gerade wegen verschiedenen Sets oder irgendwas. Sie haben da gerade auch so die Anfangszeit so als Runner und Fahrer, so also für die Kleinstarbeit am Filmset. Da chauffierst du halt viel und lernst halt irgendwie mal so ganz viele Orte oder Straßen oder irgendwas kennen, aber jetzt kriegst du doch nochmal auf jeden Fall ganz andere Blicke dafür. Aber was du auch so meinst wegen optischen Veränderungen. Ja. Es ist halt so ganz viel. Meine Mama hat früher irgendwie gesagt, so bitte, wenn du dich weiter tätowieren lässt, ist es okay. Lass dich bitte nur nicht weiter piercen. Das war halt früher mal ganz, ganz, ganz viel mehr. Mittlerweile habe ich auch meine Ohren und alles.
Boah, ich weiß, ich habe ja die Fotos gesehen.
Ja. Die habe ich mir ja zunähen lassen oder rekonstruieren lassen. Und es ist halt auch ganz, ganz viel. Ich hatte mal ein lustiges Erlebnis auch wegen Aussehen in Venedig gehabt. Da war ich mit KollegInnen unterwegs gewesen, weil wir da gerade so ein nationaler Verbund waren, so aus 6 verschiedenen Ländern, die wir da gewesen sind, haben wir einen Tagesausflug nach Venedig gemacht. Und auf einmal stehe ich da so auf dem Markusplatz und irgendwer spricht mich an, ob die nicht ein Foto mit mir machen könnten. Hey. Und ich dachte so von wegen, ja, okay, ist jetzt ein bisschen weird, aber ja. Okay. So, dann gucken mich meine KollegInnen an, meinen, was war das denn eben? Ich habe gesagt, keine Ahnung. 2 Minuten später kamen noch 3 Leute und wollten da auch ein Foto von mir haben. So, und nachher haben wir uns eine Stunde damit befasst, dass mir eine Meute hinterhergelaufen ist, weil die ganze Zeit Fotos mit mir machen wollten. Es war irgendwas, die haben sich super gefreut, wollten sich die ganze Zeit mit mir unterhalten. Nachher habe ich irgendwann gesagt, so von wegen, so, ich muss jetzt hier los. So, ne?
Johnny Depp ist in Venedig.
Du, die eine hat geweint. Als ich dann losgegangen bin, ich dachte mir, was passiert hier gerade?
Bist du verwechselt mit irgendwem?
100%ig. Und irgendwann, die Kolleginnen, mit denen ich da unterwegs war, die haben nachher schon so gefühlt auf Bodyguard sich irgendwie dazwischen gestellt. Die haben getobt. Ich habe gesagt, keine Ahnung, für wen die mich gehalten haben.
Aber das hat sich auch nie aufgeklärt. Ach so, ich dachte,
das war ein schöner Moment. Ich wollte ihn auch nicht kaputt machen.
Wie geil, da weint dann jemand, oder was? Das ist ja witzig.
Die waren richtig traurig. Die eine ist mir richtig umarmt, also hat mich richtig...
Also traurig vor Glück? Also meinst du, die hat
ja,
vor
die
Glück
ist wirklich, die hat mich umarmt, die hat geheult dabei, dass ich dann irgendwann meinte, sorry, aber ich muss jetzt irgendwie gehen, war nett hier mit euch so, aber muss jetzt halt irgendwie weiter. Und es war ganz schlimm. Und wir haben uns alle gefragt, was ist da passiert in diesem Moment?
Vielleicht hat dich jemand für irgendeinen Boyband-Typen gehalten, oder für irgendeinen Rockmusiker. Guck mal, wir sind noch in der Zeit groß geworden, in der so Blink-182 und sowas. Und du hast ja schon so einen Style auch ein bisschen gehabt.
Ja, ne? Hatte ich da auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Aber es muss ja nur an der ersten Person gescheitert sein. Wenn die nachher gemeint hat, das und das ist der von so und so.
Stimmt.
Und diese ganze Gruppe fällt
so
auf diesen
Schneeballreaktion.
Ja, und ich dachte mir die ganze Zeit, was passiert hier eigentlich? Da gibt es auch noch lustiges Material von, das muss ich dir mal zeigen, weil wir waren da halt mit Kamera und allem unterwegs, also jetzt nicht groß, das irgendwas wie ein Film, sondern privat haben wir halt viel fotografiert und dokumentiert da. Und irgendwer hatte noch diesen Moment eingefangen, wo die eine, ich glaube, das ist sogar noch die da weint auf dem, das habe ich glaube ich auch noch. Muss ich dir mal zeigen. Aber es ist wirklich, wir sind danach wieder zurückgefahren. Wir haben so eine Stunde weg von Venedig und wir haben den ganzen Abend gefragt, was passiert ist.
Das ist ja witzig.
Es war ganz, ganz abstrus. Ist mir auch nie wieder passiert. Also ich bin nirgendwo der geheime irgendwas von irgendwem, aber nein.
Pass auf, it turns out hier, du warst damals Boyband-Mitglied.
Ja, nein.
Ich habe gerade überlegt, wie viele Backstreet Boys sind es? 5, ne? Der 6. Hier wie damals der 5. Beatle. Ja.
Einfach aufgetaucht irgendwann. Aber das war auch ganz, ganz abstrus. Aber es war auch nicht Grund, mein Äußeres zu verändern. Nein, aber es ist halt schon krass, was so einfach so Geschichten war. Mittlerweile sieht man halt ja ganz anders aus. Also,
boah, ich auch, ja.
Also es ist ja immer so, wenn man so alte Fotos von sich anguckt, denkt so, voll der Trendsetter gewesen früher. Ne? Und jetzt guckt man sich Bilder an und denkt so, wie bist du eigentlich rumgelaufen?
Ich sah so scheiße aus. Und ich habe ja eine 19-jährige Schwester, oder die wird jetzt 19. Und es ist so geil, weil sie rennt natürlich, sie sieht so grausam aus, ne? Aber also ich liebe sie über alles. Ich liebe sie wirklich. Ich liebe dich. Du weißt, wenn du das hörst, ich liebe dich über alles. Die sieht so kacke aus. Aber sie denkt natürlich, dass sie den Style gepachtet hat. Ne? Mhm. Und ich denke dann immer nur so, ja, das dachte ich halt auch in deinem Alter. Ne? Und wenn ich die Fotos merke, ich bin so gespannt. Ich wünsche mir so sehr dieses Schwesterngespräch in 15 Jahren, wenn sie dann zu mir kommt und sagt, Lisa, ich dachte, ja.
Wieso hast du mir nichts gesagt? Hab ich.
Aber du wusstest es besser, genauso wie ich es auch besser wusste. Ne? Wie du auch sagst mit Tätowierungen. Mein Vater, der hat auch immer gesagt, also ich meine, ich habe mich auch mit 16 tätowieren lassen das erste Mal. Habe ich natürlich nur heimlich gemacht. Bin eine Unterschrift gefälscht damals.
Meine Mutter war sogar mit bei.
Was?
Ja, meine Mutter saß...
Das gab's bei uns
saß nicht. Da mit bei. Ich glaube, sie hat nur vergessen, dass ich von 2 Tattoos geredet habe, die ich mir steche. Also es war eine Tätowierung, wo auch schon meine Mutter war und meine Schwester hatte dann auch eins bekommen. Deswegen musste sie irgendwie den Kompromiss finden, dass ich auch darf.
Okay.
So, und die Tätowiererin kannte meine Mutter schon. Deswegen haben wir schon vorher angefangen, bevor sie da war. Und als meine Mutter nachher kam, habe ich aber schon das zweite stechen lassen.
Okay, das gab's bei uns nicht. Im Hause meiner Familie, Tätowierungen. Oh Gott, hat mein Papa immer gesagt, das hat er heute noch Assi, sagt er immer. Und der, ja, dann fing ich halt, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, bin zu einer Freundin gezogen. Da haben wir uns dann, also ich hatte schon ein Tattoo mit 16, habe ich mir heimlich stechen lassen, klar. Und dann habe ich an meinem 18. Geburtstag, weil meine damalige beste Freundin hat einen Tag vor mir Geburtstag. Und dann sind wir an meinem Geburtstag, sind wir dann nach Unna gefahren und haben uns dort zwei Tätowierungen auf einmal stechen lassen. Frag mich mal, wie schön ich die heute noch finde.
Ja, frag mich mal, wie schön ich meine finde.
Oh, das ist so geil, weil ich habe mir mittlerweile, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich viele Tätowierungen habe. Ich habe auch schon viele, also was heißt viele? Ich habe 3 Cover-Ups tatsächlich und die da hinten, die vergesse ich immer so, weil die sind ja auf meinem Rücken. Aber zum Beispiel habe ich auf meiner linken Schulter, ich glaube, es ist links, ich weiß gar nicht, ob es links oder rechts ist, ich bin ja Sternzeichen Stier und ich bin überhaupt nicht ein Sternzeichen Maus, gar nicht. Ne? Mhm. Aber ich habe mir damals, weil ich das cool fand, ein Stier tätowieren lassen.
Cool.
Mit so einer, wie heißt das, mit so einer Bordüre? Ja, mit so einer Bordüre, wo, pass mal auf, wo Freiheit draufsteht.
Du Rebell.
Weil ich ein Stier bin, der freiheitsliebend ist. Mhm. Ist das peinlich? Und heute, wenn ich mich irgendwie umziehe, sagen immer Leute so, was ist das? Ein Pferd? Warum hast du denn ein Pferd? Und ich sage, Mann, das ist ein Stier. Und alle so, ey, das sieht aus wie ein Pferd. Und es sieht so scheiße aus. Aber es ist mir auch echt egal, weil ich es nicht sehe.
Ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, dass ich meinen eigenen Rücken nicht sehe.
Weil das ist grausam.
Das ist das Schlachtfeld da hinten noch so. Ich habe das wirklich, ich habe mit dem Vorstich und allem halt angefangen. Und das ist wirklich große und große Baustelle. Ich habe die Fläche eines Rückens auch unterschätzt. Und das war irgendwann, wo das dann nachher so weiterging und mein Hintern habe ich dann ausgelassen, weil ich mir dachte, von wegen, ich trete jetzt in die Fresse, wenn du jetzt nach 8 Stunden Tattoo-Session, ich habe gesagt, wenn du mir jetzt noch weiter auf meinen Hintern tätowierst, ich trete wirklich ins Gesicht.
Ja.
Also ging gar nicht mehr. Und seitdem sieht es auch so aus. Schlimm, und ich denke mir jedes Mal, ich bin froh, dass ich den eigentlich nicht sehe.
Und das ist mir auch egal, weil weißt du, was witzig ist? Weil letztens hatte mal ein Freund von mir, der hat mal, es war ein Foto von mir beim Schwimmen. Wir haben auch gesagt, warum machst du Fotos, das sieht nicht schön aus. Auf jeden Fall stand ich dann da im Badeanzug und dann hatte meine ganzen Tätowierungen mit Photoshop mal weggemacht. Das fand ich dann aber auch seltsam. Also weißt du, da habe ich auch nur gedacht so, nee, mach die mal wieder da alle hin, ne? Weil auch da irgendwie verbinde ich ganz viel mit meinen Tätowierungen und ich mag sie alle. Aber ja, das gab es bei uns im Hause nicht.
Ja, wo du es meinst, so, ich habe noch ein Bild, so, wo ich vor der Notre Dame sitze. Da ist fast noch meine beiden Arme noch leer. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich das Bild so sehe, so krass, so sah es halt eigentlich mal aus. So, ne? Man kennt sich ja, man sieht sich ja jeden Tag nur irgendwie. Damit deswegen finde ich lustig, immer alte Fotos anzugucken.
Dieses Altern und ich finde, man ist auch schnell gealtert und ich finde jetzt so, es gibt
es
so...
Es ist auch ein hartes Leben.
Es ist wirklich ein hartes Leben und Berlin ist auch eine harte Stadt. Ich finde schon, dass ich doll gealtert bin in den letzten Jahren. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe überhaupt kein Problem damit, älter zu werden. Gott sei Dank nicht. Ich kenne viele Personen, die sagen, oh mein Gott, und jetzt bin ich schon 30 und denkst, das ist das Beste.
Ich verstehe die Leute nicht, die sich nie über 29 hinauszählen.
Ey.
Die immer noch so entweder ewig 29 bleiben oder immer dieses 29 plus 3.
Nein.
Ich habe gesagt, nein.
Die 30, also zwischen 30 bis 50 ist die geilste Zeit im Leben.
Ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Jeder an meinem 30. hat mich gefragt, und wie fühlst du dich jetzt? Ich habe gesagt,
na endlich.
Nicht anders als gestern halt auch. So, es ist jetzt meine Güte.
Also ich finde es richtig geil, weil ich glaube wirklich, dass zwischen 30 und 50 die beste Zeit des Lebens ist. Und ich glaube auch, dass man die immer noch haben kann. Ey, guck mal, wir sind noch nicht zu alt, um geile Sachen zu machen. Wir sind aber auch nicht zu jung. Wir dürfen halt alles machen. Das ist so. Und wir sind auch nicht zu jung, dass wir immer noch so selbe Kindergartenfehler machen. Weißt du, was ich meine? Und wir halten uns auch nicht mehr für so altklug und sowas. Ich bin jetzt Mitte 30. Das ist halt auch so krass irgendwie. Ne? Es ist nicht mehr 31, nicht mehr 32, sondern ich bin jetzt 34. Und das ist so, ich weiß noch, als mein Papa 23 oder 24, als ich auf die Welt gekommen bin, also sehr, sehr jung. Ich kann mich natürlich noch, da war ich 10, als der 34 wurde, so alt wie ich jetzt. Und für mich, das waren so die ultra erwachsenen Leute damals.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und jetzt ist man selber so. Ne? Und was ja bei uns irgendwie noch dazu kommt, ist, finde ich, dass wir in dieser Ausbildungssituation sind, eben mit Leuten, die noch so super jung sind zum Teil. Ne? Und dann frage ich mich immer auf manche Sachen, dann erzählen die immer von irgendwas, was die bei Instagram gesehen haben und sowas. Und ja, ich bin da ja auch aktiv, aber ich kriege anscheinend ganz andere Sachen in meinen Feed gespült als die. Also wenn ich meinen Feed aufmache, hast du viel Tauchsport, viele Labrador-Welpen und viel Essen. Das ist meins so.
Ja, da siehst du, jeder muss er sein.
Und die Ecke, irgendwelche, die gucken dann irgendwas und ich mal so, wer ist das? Das ist wie wenn ich Dschungelcamp anmache. Ich kenne die alle nicht mehr.
Das habe ich mit Plattformen allgemein, so Instagram. Instagram ist noch so eine Plattform gewesen, mit der ich halt, da war ich halt gerade, ja nicht Teenager-Alter, aber es war so in meinen Anfang 20ern, wo es halt irgendwie kam, da musste ich mich halt sehr mit auseinandersetzen, auch wegen der Arbeit. Aber TikTok ist schon an mir vorbeigegangen.
Ich habe TikTok.
Also das ist eine Plattform, auf der ich mich, muss ich jetzt mich outen, gar nicht zurechtkomme.
Ich kann das alles auch nicht. Ich habe das aber wegen meines Jobs davor, weil ich die Kiddies zwischendurch mal kurz gucken musste, was die da so alles machen. Du kriegst da einen Accountnamen zu, das heißt User, und dann hast du so ganz viele Zahlen dahinter. Das ist mein Name. Ich weiß nicht, wie das, bin da null.
Ja, ich wurde einmal ausgelockt von dem, weil ich das gedacht habe, ich probiere das mal. Dann wusste ich aber nie wieder, wie ich heiße. Und seitdem kann ich das auch nicht mehr
nutzen. Ich bin dort null aktiv, also ich habe dort keinen eigenen Feed oder wie das auch immer heißt.
Wer uns auf TikTok sucht, sucht vergeblich.
Ja genau, man findet mich dort nicht. Ich bin da auch nicht aktiv, also ich poste dort gar nicht. Und was sagt immer, einer meiner Freunde sagt immer, du hast die verstörendste For You-Page, die ich kenne. Aber ich bin da auch, manchmal versinke ich in so einem Rabbit Hole und dann muss ich immer aufpassen und dann liege ich so Stunden da und gehe so hoch. Also
das kann ich nicht.
Ja, das ist furchtbar.
Dafür
daddel ich nicht. Andere daddeln.
Irgendwann, ich kenne diesen Punkt, dass ich irgendwann denke, so, jetzt ist Schluss.
Ja, wie a real world.
Aber das ist, nee, stundenlang kann ich das nicht.
Mir hat mal ein Kollege von uns, mein Tauchpartner, der ja hier öfter, der Name fällt, Marvin, mein Tauchpartner, ich darf den Namen sagen, der hat mir mal irgendwie von einem halben Jahr erklären wollen, was Be Real ist. Das ist auch so eine neue App. Und dann habe ich mich gesehen, wie ich das Handy von ihm in der Hand hatte. Und er so, und guck mal, dann kannst du das so machen. Und ich so, ah, und dann? Und da habe ich mich so selbst von außen betrachtet. Es war so eine Astralkörpererfahrung. Ich gedacht, guck mal, wie so eine Oma sitze ich da halt.
So Handy weit weg. Und denk,
Ganz schlimm.
Kann mich auch nicht, ist an mir vorbeigegangen. Sagen wir es einfach so. Also ich finde es schön, wenn man manchmal so Sachen hat. Meine Eltern haben ja jetzt die letzten Jahre renoviert.
Ja.
Und dann geht es immer daran, so alte Kisten oder irgendwas mal auszuholen. Oh, ich komme ja dann auch nicht zum Aussortieren, weil ich gefühlt in jeder Kiste und Schublade ich Sachen durchwühle und immer noch so Sachen und Andenken finde, wo ich mir gedacht habe, oh, ah, schön. Gerade so Kinderzimmer, das war immer so ein Safe Space, was man irgendwie noch hatte, hat man ja jetzt nicht mehr.
Doch, meine Wohnung ist voll.
Ja, so eine Wohnung, aber ich finde, so eine Wohnung ist nicht dasselbe wie so ein Kinderzimmer, was man irgendwie hatte.
Ja, das kommt immer auf die Kindheit an, ne?
Ja, da hat man schon Sachen erlebt und erlebt, wo ich mir dachte, eigentlich ist so viel in diesem Raum passiert. Also viel, was mich in diesem Raum irgendwie so geprägt hat oder Sachen, die ich irgendwie so angefangen habe, auszuprobieren und zu machen, wo gerade, wo es dann sowas Kreatives und irgendwie angeht. Und habe ich aber meiner Familie auch gar nicht reingepasst, so in meiner ganzen Familie nicht. Und bei mir war ja nie wirklich so jemand kreativ. So. Ich habe das ja nicht wie du mit deiner Künstler- und Kreativfamilie da.
Ja.
Ich habe irgendwie immer so rausgestochen und meine Lehrer haben immer mal gesagt, früher musste man sich ja noch von seinen Eltern zur Freistellung und unterschreiben lassen, wo es dann diese Zettel in der Oberstufe gab. Und dann war ich eine Zeit lang, da habe ich in 3 Theatern gespielt, so in meiner Abi-Zeit. Und das war halt wahnsinnig viel gewesen. Und meine Klassenlehrerin meinte irgendwann nochmal, also sie müssten auch irgendwann mal schaffen, hier Prioritäten zu setzen. Sie können ihnen nicht die ganze Zeit fehlen. Und ich habe ihr das Ding auf den Tisch geknallt und habe gesagt, jo, indem ich nicht hier bin, schaffe ich mir Prioritäten.
Oh.
So, und dachte mir nur so von wegen, also ich sowas, ja, ich höre mir viel, sowas höre ich mir viel in meinem Leben an.
Brech
so.
War ich auch immer.
Und diese hat mich mal zu einem, also es war kein Klassentreffen, aber 2 Jahre, 3 Jahre später, nachdem ich raus war, hat die mich mal wieder gesehen und die meinte nur so, da habe ich mich halt ja optisch auch schon verändert. Ja, sie haben sich ja auch optisch nicht zum Besseren verändert.
Wie bitte?
Ich dachte mir nur, ja, charakterlich hat es bei ihnen ja auch nicht viel getan.
Oh,
so,
ne?
Es ist ganz, ganz schlimm. Ich kann sowas ja.
Nee, also frech war ich auch schon immer, aber das, ne, wie gesagt, ich komme halt auch aus einer Künstlerfamilie. Mein Papa hat auch eine dicke Fresse, hat mich auch immer dazu motiviert, ne, immer auch laut zu sein, beziehungsweise gegenzuhalten, verbal gegenzuhalten. Mhm. Und das ist auch etwas, das merke ich. Ich habe mich viel verändert im Laufe der Jahre und ich bin bestimmt auch ruhiger geworden und bedachter, behaupte ich jetzt. Und das, ich glaube, wenn das Leute jetzt hören, die mich jetzt neu kennen, denken die sich, ach du Scheiße, wie war die denn vorher?
Ja, es ist, wenn man von früher nicht kennt, aber ich habe ja auch so Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich halt immer noch hier in Berlin zu tun habe. Schon, also die würden das auch bestätigen, dass ich sage, hey, man ist gesetzter oder bedachter.
Ich wollte sagen, auf jeden Fall gesetzter und bedachter in dem, was ich, aber frech bin ich trotzdem und das weiß ich auch, ne? Und das ist auch etwas, wo in der Polizei, da merke ich auch so ganz oft, dann sage ich irgendwas und dann sitzen da Leute und sagen, Alter, das ist so.
Hätte ich jetzt nicht gesagt, ja sorry, aber wer aushält, muss auch immer einstecken können, sage ich immer. Und wenn irgendwer kommt und neckt einen, ja, dann musst du auch damit aus- oder klarkommen, wenn du halt mal ein neckisches Kommentar zurückbekommst.
Ja, ich denke auch.
Und also sorry, Sarkasmus muss man dann auch verstehen, wenn man ihn austeilt.
Ja, Sarkasmus, das und es ist halt auch so, ich weiß nicht, aber wenn man mich irgendwie anflaumt und dafür gibt es keinen guten Grund, ja, dann kriegst du das halt auch zurück, so, ne? Das ist auch, und das ist, ich habe kein Problem mit Autoritäten, aber es interessiert mich nicht, wenn du menschlich kacke zu mir bist. Weißt du, was ich meine? Da kannst du, wie ich das immer so schön sage, dachte, 15 goldene Lorblätter auf deiner Schulter haben. Wenn du mich ohne Grund irgendwie degradieren möchtest gerade, ja, da läuft nicht. Und da habe ich gar keine Verträge mit irgendwie, dir da zu sagen, wie kacke ich das gerade finde.
Ja, muss ich halt aber auch...
Immer konstruktiv, halt, ne? Man ja, darf nicht scheppern so, aber...
Aber halt auch erstmal lernen und wie gesagt, so in der Branche, wo ich da unterwegs bin, ja, sorry, aber nee. Also war halt nicht drin, dass ich halt irgendwie Sachen einstecke, also nur weil ich jetzt vielleicht irgendein, also jetzt nicht auf Polizei bezogen, ja, aber einen anderen Rang oder irgendwas bekleidet habe. Also im Film hatten wir auch Hierarchien, ja, Produktionsleitung, Aufnahmeleitung, erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte Assistenz von irgendwem. Da hast du natürlich auch, bis du halt irgendwann mal gewesen bist. Aber ich denke mir, nein, trotzdem, Ränge erlauben niemanden zu degradieren oder irgendwen blöd zu behandeln. Absolut. Also sorry, es ist egal, in welcher Position du bist, du kannst menschlich trotzdem mit jedem Angestellten, Mitarbeitenden normal kommunizieren und auch respektvoll kommunizieren, weil wir sind hier nicht privat unterwegs.
Absolut.
Ich habe auch im Film oft genug Leute gehabt und ich war mit manchen 3-4 Monate ja irgendwo oder länger halt, nein, nicht eingesperrt, aber ich nenne es jetzt, jetzt mal so. Und ich habe auch so mit Leuten das Gespräch nach 2 Tagen geführt. Ich habe gesagt, wir werden nie privat irgendwas miteinander zu tun haben. Wir kommen auf den Tod nicht miteinander aus. Mhm. So, aber wenn du dich nicht professionell verhalten kannst, dann hast du in meinem Team nichts zu suchen.
Absolut.
Also es ist mir egal, was du von mir hältst oder irgendwas. Ja, wir haben hier jetzt diese Hierarchieketten und es ist jetzt gerade in der Situation, es ist meine Entscheidung gewesen, die so, nee, also fang mich jetzt nicht an, hier irgendwie zu degradieren oder irgendwas oder respektlos zu behandeln, ist halt einfach nicht drin.
Null.
Also es geht nicht und das habe ich auch mit allen Mitarbeitenden, die ich unter mir hatte, nein, es geht einfach nicht.
Ja.
Und wir müssen nicht privat miteinander auskommen, aber sei bitte professionell in der Hinsicht und lass uns einfach zusammenarbeiten. Was du da halt nach oder wie,
ja, ist mir auch scheißegal,
wie du von mir redest, ist mir so egal.
Denke ich auch immer, aber auch gerade, ne, um mal wieder so ein bisschen, also auch im polizeilichen Sinne, ich muss dich nicht heiraten, ich muss mit dir keine Kinder zeugen.
Wir müssen zusammen arbeiten.
Wir müssen halt arbeiten.
Und da hat auch Privates nichts zu suchen.
Wollte ich gerade sagen.
Und wenn ich auch nichts teilen möchte, gerade auch so in größerem Maße, der Polizei, viele möchten immer irgendwas wissen.
Oh, die wollen immer, das ist mir auch schon aufgefallen, Markus, die wollen immer so.
Ja, na, die ermitteln. Das ist, glaube ich, so ein Polizeiblut so drin.
Ich habe am Anfang auch, ich habe im Einsatz sind wir gefahren und das ist okay, dass die mich das gefragt haben, weil wir waren cool miteinander. Mhm. Aber das waren so krass spezifische Fragen, dass ich so dachte, ey, so direkt und so explizit wurde ich das noch nie auf diese Art und Weise gefragt.
Ja.
War völlig okay, weil ich mag die sehr, ich habe auch noch Kontakt zu diesen Leuten und da hat es auch einfach gewiped, wie die jungen Menschen sagen würden. Aber es ist so krass, dass
Mädchen. Ich weiß nicht mehr, ob das noch angemessene Worte sind, aber
Fall.
Für Ü30 Personen denken wir, das sind jetzt angemessene Jugendworte.
Die jungen AnwärterInnen, die ziehen gerade alle so die Schultern hoch, weil sie sich so, die sagen cringe.
Niemand sagt mehr Swag.
Die sagen jetzt auch voll cringe, die beiden. Naja, auf jeden Fall, das habe ich auch schon gemerkt, du wirst so ganz schnell ganz intime, private Dinge gefragt, wo ich irgendwie mal so denke, hui. Was ich aber auch erlebt habe, ist, dass du auch sowas erfährst von anderen ganz schnell.
Ja.
Also, dass die so von sich das aus erzählen, wo ich immer denke, also Schatzilein, bei mir ist das jetzt gerade sicher und das ist es wirklich, weil, also klar, ich tratsche gerne und sowas und ich bin ja eine Labertussi, wissen wir alle, aber so richtig private Dinge oder wo ich auch das Gefühl habe, selbst wenn das auch noch zigtausend andere Leute wissen, wenn mir Personen etwas Persönliches von sich erzählen und natürlich auch das, also ich bewahre immer die Privatsphäre der anderen Menschen.
Ja,
so, ne? Wenn so Gossip ist im Büro, da bin ich die Nörder, das mache ich gerne und sowas. Aber alles, was so die Intimsphäre eines Menschen angeht, das bleibt immer bei mir. Weil das ist das Nächste. Ich möchte auch nicht, dass das über mich, also mit mir passiert. Und sowas ist schon passiert. Machen wir uns nichts vor. Und deswegen bin ich da super vorsichtig geworden, was ich da so, also das ist das, was wir schon mal hatten. Das habe ich noch nie in so einem Ausmaß erlebt, wie in der Behörde jetzt tatsächlich.
Mhm. Ja, und ich finde es halt schwierig so, weil ich meine für mich, ich trenne halt sehr strikt auch zwischen Arbeit und Privat. Klar, überschneidet sich das.
Klar.
Und klar kann man auch aus der Arbeitswelt Leute in sein Privatumfeld mit reinnehmen. Aber wenn ich nichts preisgeben möchte von manchen Geschichten, dann ist es halt so. Gerade wenn ich oft erzähle, hatte ich auch in meinem Praktikum, also nicht jetzt in dem richtigen, sondern in diesen Einführungswochen, da hatte ich auch mal Leute gehabt, mit denen bin ich da in meinem Abschnittspraktikum gefahren. Da meinte ich nur, ja, ich komme aus dem Film. So, dann, oh krass, ja, und kennst du den und den? Ich habe gesagt, ja, diejenigen kenne ich halt. So, ja, und wie ist das? Und ich denke mir, ja, Leute, ich habe aber zum Teil, wie gesagt, über Projekte musste ich halt früher ja auch Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen.
Ja.
Deswegen ist das für mich immer noch mal so ein...
NDAs.
Ja. Immer noch mal so ein Thema und gerade auch, ich möchte nicht, nur weil ich prominente Leute irgendwo kenne, dass deren Privatleben, ich habe gesagt, ja klar kenne ich die im privaten Umfeld, aber ich verbreite ja jetzt hier nicht irgendwelchen Gossips.
Nee.
Ich finde, das gehört sich einfach nicht und es ist schön, wenn ihr irgendwie was wissen wollt, so, aber nein, weil ich genauso wie meine Privatsphäre irgendwie respektiert werden soll, möchte ich ja auch das von denen.
Ja.
Und ich hasse das, wie gesagt, Prominente sind sowieso sehr, sehr schwieriges Leben.
Absolut.
Also wenn du nirgendwo mehr hingehen kannst, ohne das laufend.
Ja.
Ich hatte ja nur diese Erfahrung einmal gemacht.
Ja. Nein, ich habe die auch gemacht, also nicht ich persönlich, aber ne, ich war ja mit dem Musiker da unterwegs und das ist.
Aber wenn du das die ganze Hölle, Zeit ja. erlebst, ich habe gesagt, ich möchte dieses Leben ja, nicht führen.
Absolut nicht.
Und ich Nein. möchte, wenn die in meiner Anwesenheit sind, möchte ich, wie gesagt, mich so professionell verhalten, ja. dass sie sich auch normal verhalten können und die nicht immer das Gefühl haben, die sind jetzt hier irgendwo am Set oder irgendwas. Ich dachte mir so, nein, wenn du bei mir bist, lass dich fallen oder irgendwas Absolut. So. Sei einfach dein Ding, weil du hast es schon schwer genug, den ganzen Alltag, wenn dich jeder irgendwo erkennt.
Ja, und vor allen Dingen, was ja bei uns im Fall, und das klingt jetzt auch nach mehr Wichtigmacherei, als es eigentlich sein soll, und das sollte auch jeder differenzieren können, aber wir beide, jetzt mal ganz spezifisch, wir labern ja eh schon viel von uns. Also wir erzählen ja viel von uns hier in dem Podcast, ne, und vielleicht auch mehr als andere irgendwie von sich jetzt auf so einer Plattform preisgeben würden. Mhm. Das heißt, wir bieten eh schon Angriffsfläche zum Teil.
Ja, na klar.
Für diverse Leute. Und das habe ich in der letzten Folge auf jeden Fall gesagt. Was ich schon für Sachen über mich gehört habe von Personen, die mich noch nie gesehen haben. Und das wird eh noch viel merkwürdiger. Ich habe das Gefühl, jeder Tag, den du länger in der Behörde bist, pro Tag gibt es mindestens eine neue Geschichte. Es ist auch immer so absurd, weil ich dann irgendwie immer so denke, huch, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Und ja. Manchmal ist es aber ganz geil, weil manchmal weiß ich aus welcher, also dann stimmen so Fetzen und dann denke ich immer, das kann man nur aus der einen, das kann man nur daher kommen. Das war interessant. Ach, Spazilein, denke ich mir dann immer nur, ne? Und deswegen, weil ich möchte mir mein Wesen gar nicht verbieten, nur weil ich Angst haben muss, dass irgendwer, der kein interessantes Leben hat, anscheinend, über mich dann irgendetwas erzählt. Ne? Das ist so, ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, das haben wir jetzt gerade schon zwei, dreimal gesagt, als die Privatsphäre von Menschen zu schützen. Und wenn ich irgendetwas machen möchte, mit irgendwem oder irgendwas machen möchte oder irgendwo hingehen möchte, dann tue ich das. Mhm. Und das hat niemanden was anzugehen. Niemand hat das zu kommentieren und niemand hat irgendwie irgendwelche Vermutungen darüber aufzustellen. Ja. Ne? Weil wenn ich das mit euch allen, liebe ZuhörerInnen, wenn ich das oder wenn Markus und ich irgendetwas mit euch teilen möchten, was euch alle was angeht, dann erfahrt ihr das von uns direkt. Also so.
Ja, das ist aber auch so ein schwieriges Thema, gerade wegen Polizei, Öffentlichkeit, Medien oder irgendwas denn. Wenn halt irgendwelche Videos oder irgendwas aufploppen, irgendwo, sei es aus unseren Plattformen oder irgendwer hat vielleicht im Öffentlichen was gefilmt, aber hinter jedem Polizisten steckt halt auch irgendwo eine Privatperson.
Absolut.
Und nur weil wir verpflichtet sind, das Recht einzuhalten, heißt es auch nicht immer, dass wir es privat vertreten, gerade weil wir zur Neutralität verpflichtet sind. Ja. Aber ich kann nicht halt irgendwem Handlungen vorwerfen, nur weil ich da jetzt irgendwas gesehen, gehört habe oder irgendwas.
Ja.
Wir gehen auch irgendwann nach Hause.
Ja, natürlich.
So, und da ist es halt auch mal, ja, gerade auch in unserem Job, wenn wir viele Konflikte irgendwo eingehen müssen, ist es halt auch immer schade, dann dafür auch verurteilt zu werden, was vielleicht ja gar nicht die Meinung von mir privat oder irgendwas ist.
Ja.
Aber dazu muss sich mal jeder bewusst sein, wir sind dazu verpflichtet.
Ja, absolut. Absolut. Natürlich, wir können hier sehr offen reden und wir können hier sehr viel rumflaxen und sowas, aber am Ende des Tages sind auch, wie du es gerade gesagt hast, du und ich, wir sind PolizistInnen und es ist ein Beruf, der viele Rechte hat, aber viele Pflichten vor allen Dingen hat. Ja. Und genau, das nochmal, also hört einfach auf, irgendwelchen Quatsch zu erzählen, weil am Ende des Tages schadet ihr euch selbst damit nur. Wenn wir irgendetwas zu erzählen haben, dann machen wir das selbst.
Ja, ne? Es ist leicht, irgendwas zu kommentieren.
Ja, genau.
Irgendwo noch sich hinter irgendwas zu verstecken, hinter irgendeinem Auto, hinter irgendeinem Baum, weiß ich was. Man kann immer im Netz anonym sein.
Ja, eben.
Aber es trifft halt, wie gesagt, immer Leute.
Es trifft immer Leute und wenn ihr Fragen an uns habt, ob das und das passiert,
dann schickt sie uns.
Dann schickt sie uns über unsere E-Mail. Nein, kommt zu uns oder fragt uns oder was auch immer und dann kann man sich das dann von uns privat die Antwort abholen und okay, sie sagt, alles was öffentlich sein soll, werdet ihr von uns sowieso direkt über diese Plattform her erfahren. Und jetzt, Markus, würde ich mal sagen,
das war noch ein schönes Schlusswort.
Gehen wir in den privaten Raum über.
Ja.
Und trinken ein Käffchen noch und verabschieden unsere ZuhörerInnen mit dieser sehr außergewöhnlichen Folge. Also gar nicht so
polizeilastig. Ja, es war jetzt nicht so viel Polizeibezug dabei. Trotzdem haben wir manche Themen irgendwo aufgreifen können.
Aber wie du ja selbst sagtest oder wie wir gerade ganz viel sagten, wir sind eben auch Privatpersonen und wir wollen euch ja auch einen kleinen Einblick in unser Leben davor.
Wer die zwei Deppen?
Wer sind diese zwei Deppen da eigentlich, die da alle zwei Wochen irgendwas erzählen? Und eben gibt es teilweise Zeiten, in denen wir improvisieren müssen. Das haben wir heute getan und das ist uns auch gut gelungen. Markus, wir dürfen uns auch selbst loben.
Wir dürfen uns auch loben, genau.
Und genau.
Beim nächsten Mal hoffen wir, dass alles wieder den gewohnten Gang dann irgendwo
geht. Die nächste Folge ist, korrigier mich, wenn es falsch ist, das Staffelfinale.
Ich muss sie nicht korrigieren.
Das liegt von dir. Ist das Staffelfinale, das heißt nicht, dass es dann vorbei ist.
Ja, ohne großes Bimborium, wir machen ja weiter.
Genau.
Nur mal kurz, wir haben immer gesagt, wir machen mal 10 Folgen und dann setzen wir, müssen das Projekt ja auch mal evaluieren, wie es jetzt irgendwo weitergeht, was wir machen. Man muss ja auch mal einfach mal Sachen planen.
Genau, so. Das heißt, die erste Staffel ist fertig und ich freue mich ganz doll auf unseren Gast. in der nächsten Folge. Mhm. Dazu aber mehr. Es wird ein Fest. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin habt ihr Anregungen, Fragen, Wünsche, Bedürfnisse. Schickt die uns an unsere E-Mail-Adresse. Die machen wir euch in die Shownotes.
Kannst du auch sagen.
Ja, sag mal. Ich vergesse mal.
podcast@polizei.berlin.de.
Ist das alles zusammengeschrieben am Anfang? Sagst du sie nochmal?
podcast@polizei.berlin.de.
Herrlich, jetzt habe ich sie mir, glaube ich, auch gemerkt. Da schreibe ich dir nächste Woche eine Mail drüber. Wenn ich im LKA sitze, kriegst du dann eine Mail mit Wünschen und Anregungen. Nein, bis dahin, das Wetter soll besser werden. Genießt das schöne Wetter. Alles Liebe. Alles Liebe, alles Gute darf ich nicht sagen. Das ist nämlich bei mir schon. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.